Berlin. Wer mal in der Hauptstadt ist, kommt gern vorbei. Eintritt ist kostenlos. Wir freuen uns über Besucher. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringt, kommt doch mal runter in den Keller, ins Futurium Lab. Das ist so ein bisschen, wie kann man das nennen, das Experimentierlabor, die Spielstätte, in der ich mich so rumtummel. Ja, ich wurde gebeten, auch mit dem Satz zu beginnen. Wir schreiben das Jahr 2040 und ja, 2040, das ist ein Jahr, wo es unserem Planeten leider wahrscheinlich nicht ganz so gut gehen wird, weil Krieg, die Verbrennung von Kohle, Armut auf der Welt, Plastikmüll oder sowas wie Artensterben wirklich ja unserer Umwelt, unserem Planeten sehr, sehr zugesetzt haben werden. Und das können wir heute auch schon mal beobachten. Zum Beispiel hier, das ist eine Grafik, die zeigt, welche Arten gerade, also heute, alle akut bedroht sind. Und 1 Million Arten von circa 6,7 Millionen Arten sind heute akut bedroht. Man sieht das auch bei den Insekten. In den letzten 30 Jahren in Deutschland hat die Menge von Insekten um 66% abgenommen. Also heute haben wir nur noch ein Drittel der Insekten, die es vor 30 Jahren gab. Und wir als Menschen sind daran schuld. Wir haben den Planeten so umgebaut, dass er quasi nur noch auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und die Natur ziert quasi den Kürzeren. Und das sieht man ganz schön, wenn man sich mal so anguckt, wie viele Nutztiere gibt es eigentlich versus wie viele Wildtiere gibt es eigentlich auf dem Planeten. Das sind die Nutztiere, circa 100 Megatonnen. Und das sind die Wildtiere. Das heißt, 95% aller Lebewesen auf dem Planeten sind Hühner, Schafe, Kühe. Das heißt, wer abends so ein bisschen Fernsehen guckt und diese schöne Naturdokumentation sich ansieht, das ist eine Illusion, denn diese Natur gibt es quasi gar nicht mehr. Wir haben die Natur gestaltet und das bedeutet Massentierhaltung und das bedeutet Massensterben, Artensterben. Ja, und das ist leider nur eines von ganz vielen Problemen oder Herausforderungen, denen wir uns als eine jetzige Generation konfrontiert sind. Und diese großen Herausforderungen, die müssen wir alle lösen. Und deswegen, wenn es um Utopien geht, glaube ich, müssen wir nicht nur träumen, Träumen ist wichtig, sondern wir müssen auch handeln. Und Handeln ist ja gar nicht so einfach, das kenne ich als Zukunftsforscher auch. Deswegen habe ich euch so ein paar Methoden und Ideen mitgebracht, die wir auch im Futurium nutzen, quasi um ein Zukunftsmindset zu kriegen und um ja produktiv über die Zukunft nachdenken zu können. Und ich glaube, so die erste wichtige Erkenntnis ist, dass wir alle von Zukunftsbildern geprägt sind. Wir alle haben so stereotype Bilder von der Zukunft im Kopf. Und das kriegt man am besten mit, wenn man sich mal so Zukunftsbilder aus der Vergangenheit anschaut. Kennen wir alle fliegende Autos, irgendwelche Greenscraper leben auf dem Mond. Aber auch heute haben wir Zukunftsbilder, die den Diskurs manchmal dominieren und auch manchmal auch übernehmen. Also es wird ständig über AI, Marskolonisation, Gene Engineering, über solche Dinge wird geredet. Aber vielleicht so die relevanten Themen im Hintergrund, um den Planeten wirklich zu retten, die werden dann überblendet von solchen Debatten. Und das zweite Wichtige, was man über Zukunftsbilder wissen sollte, ist, dass wir ja Bilder von der Zukunft immer aus dem Wissen konstruieren, was wir heute haben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego-Bausteine. Lerntheoretiker nennen das Advanced Organizers. Und wir haben diese Lego-Bausteine und aus denen bauen wir uns die Welt. Und alles, wofür wir keinen Lego-Stein haben, das können wir gar nicht uns so richtig vorstellen. Und so Lego-Steine sind zum Beispiel Technologien, soziale Rollen, aber auch sowas wie Ethik und Werte. Wird wieder deutlich, wenn man sich mal so ein Bild aus der Vergangenheit anschaut. So hat man sich in den 50ern das Jahr 2000 vorgestellt. Und was sehen wir? Das Hightech-Wohnzimmer der Zukunft, alles aus Plastik, weil Plastik war damals ein großes Thema. Natürlich macht die Hausfrau das Zimmer sauber mit dem Gartenschlauch. Also das Rollenbild der 50er Jahre. Und genau so konstruieren wir auch heute irgendwie die Zukunft. Wir nehmen unsere Gegenwart, malen sie vielleicht so ein bisschen grün an. Und eigentlich haben wir keine neuen Konzepte für die Zukunft, weil wir ständig in unseren bekannten Lego-Bausteinen denken. Wir brauchen also neue Bausteine für neue Zukunftsbilder. Und ich glaube, das ist etwas, was Theater ganz toll machen kann. Das zweite wichtige Prinzip, was wir in der Zukunftsforschung nutzen, ist, dass wir in Szenarien denken müssen. Wir stellen uns die Zukunft ja oft so als eine Prognose vor, wie so ein Science-Fiction-Film, ein Bild, eine Welt. Das ist aber eine Illusion, dass die Zukunft so werden könnte, weil wir, je weiter wir in die Zukunft gehen, quasi von Prognosen zu begründeten Vermutungen und dann nachher hin zu Spekulationen gehen. Und je weiter wir gehen, umso fuzzier, so unsicherer wird das. Sieht man schön, wenn man sich zum Beispiel solche Plots aus der Klimaforschung anschaut. Ne, am Anfang ist noch alles klar, man hat einen kleinen Korridor von möglichen Klimaszenarien. Wenn man dann 100 Jahre in der Zukunft ist, dann ist irgendwie alles plus minus 8 Grad. Also man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was kommen wird. Und deswegen nutzen wir in der Zukunftsforschung sogenannte Szenarien. Das heißt, wir stellen uns nicht eine Zukunft vor, sondern ganz viele unterschiedliche mögliche Zukünfte. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das tut, denn es gibt das sogenannte Foresight-Paradox. Und das bedeutet, je detaillierter und konkreter, oder man könnte auch sagen, je besser ich die Geschichte über die Zukunft erzähle, umso glaubwürdiger ist die Geschichte auch. Also es gibt ja so Zukunftsgurus, Leute, die sich auf die Bühne stellen und einen Vortrag halten, wie die Zukunft werden wird. Das ist dann immer sehr plastisch und bilderreich. Und das kommt gut bei Menschen an, das können wir uns gut merken und dann fangen wir an, diese klaren Bilder zu übernehmen. Aber es ist eigentlich viel wichtiger zu verstehen, es gibt ganz viele mögliche unterschiedliche Zukünfte, die radikal unterschiedlich aussehen können. Und wir müssen versuchen, Techniken zu finden, wie wir diese unterschiedlichen Zukunftsbilder generieren. 3. Was ganz wichtig ist, wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist es, Wünsche und Fakten zusammenzubringen. In der Zukunftsforschung spricht man auch von wünschbaren Zukünften und von möglichen Zukünften. Wünschbare Zukünfte fragen sich ja, in welcher Zukunft wollen wir eigentlich leben und mögliche Zukunft, in welcher Zukunft, also welche Zukunft können wir erwarten? Und leider finden die Debatten oft in diesem Bereich statt. Ne, wir gucken uns neue Technologien an, Robotik, AI, Gene Engineering, you name it, verlieren dabei das hier aus dem Blick, leider. Aber für mich und auch für die Arbeit bei uns im Futurium ist das die entscheidende Frage. Ne? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenleben? Und da gibt es verschiedene Ebenen, über die man dann nachdenken sollte. Das eine ist natürlich die persönliche Ebene. Wie möchte ich eigentlich in Zukunft leben? Was ist mir persönlich wichtig? Aber es gibt auch die gesellschaftliche Ebene. Also wie wollen wir zusammenleben? Was ist gut für die Allgemeinheit? Und was ist vielleicht auch der gesellschaftliche Nutzen von einem Projekt oder einer Idee? Und dann ganz am Ende, also sozusagen als Basis der Pyramide, was ist eigentlich mit dem System Erde? Was verträgt der Planet? Und was brauchen auch andere Lebewesen? Und ich finde, wenn wir über Zukunft reden, sollten wir uns vielleicht auch mal so ein bisschen frei machen von den ganzen netten Technik-Gadgets, die so kommen, und eher über diese Fragen sprechen. Wie wollen wir eigentlich leben und was ist sinnvoll für die Zukunft? Und dann eher fragen, was brauchen wir dafür, um dorthin zu kommen? 4. Einen breiten Blick auf die Zukunft haben. Wenn Menschen über Zukunft diskutieren, das kann ich immer schön beobachten in Workshops, dann gibt es oft so einen Fokus auf einen bestimmten Aspekt der Zukunft. So Klassiker, Fokus Zukunft der Mobilität. Da habe ich dann irgendwelche Expertinnen und Experten und die reden dann über Antriebstechnologien und neue Geschäftsmodelle und so und vergessen dabei völlig, dass es noch andere Faktoren gibt wie Kultur, Umwelt, Politik. Wahrscheinlich, wenn ich mit Theaterleuten rede, ich hatte noch keinen Workshop mit Theaterleuten, da geht es dann wahrscheinlich nur um Kultur und Politik. Und da stelle ich jetzt mal so ganz, ganz böshaftig. Aber es ist immer wichtig, einen breiten Blick auf die Zukunft zu haben. Und so ein Trick, den wir machen, ist, dass wir so ein, quasi wie so ein Zukunftsradar machen. Ne? Also wie so ein Radar am Flughafen, wo ich dann quasi alle Trends und Ideen, die es so für die Zukunft gibt, gleichmäßig auf alle Kategorien verteile. Und wenn ich dann merke, aha, ich habe jetzt ganz viel zu Technologie schon gefunden, ich kenne mich aber gar nicht mit der politischen Dimension aus, dann auch sich darauf konzentrieren zu können. Und mit solchen Trends und Zukunftsradars kann man tolle Sachen machen. Das ist zum Beispiel eine Übung aus den Bildungsmaterialien, die wir im Futurium haben. Jede Karte, das ist ein Trend. Zum Beispiel hier geht es um die Stadt der Zukunft. Ein Trend wäre zum Beispiel ein Verkehrsmittel der Zukunft, sowas wie öffentlicher Nahverkehr oder Fahrräder. Und ich kann diese Trends miteinander kombinieren. Und jede Kombination ist dann ein Zukunftsszenario. Und ich kann diese Trends auch nutzen, um Diskussionen zu starten. Ich setze mich um den Tisch und dann wird gefragt, na, Drohne in der Stadt, findest du das gut, findest du eher nicht gut? Ja, weiß ich nicht, Drohnen sind laut und vielleicht stürzen die auch mal ab, eher nicht so gut. Und so Politik, eher so Demokratie oder doch eher so was Autoritäres wie ein Alleinherrscher, kann man auch drüber diskutieren. Und am Ende kommt man dann vielleicht zu einer Utopie und einer Dystopie. Und das Interessante ist, Leute, die seit 20 Jahren zusammenarbeiten und solche Übungen miteinander machen, die lernen plötzlich die Menschen, mit denen sie diskutieren, völlig neu kennen, weil die gar nicht wussten, welche Zukunftserwartungen und welche Präferenzen die, was so verschiedene Trends angeht, dann auch wirklich haben. Und das ist total wichtig, auch für uns als Gesellschaft, dass wir über Zukunft reden und dann auch feststellen, ja, was ist denn unsere gemeinsame Utopie und welche Zukunft wollen wir eigentlich vermeiden? Kreative Teams bilden. Ist so ein bisschen obvious, ne? Klar, Kreativität ist immer gut, vor allem, wenn man irgendwie innovativ sein will. So ein Konzept finde ich total hilfreich. Tom Kelly, vielleicht kennt den einen von euch, ist so ein Innovationsguru aus dem Silicon Valley, hat IDEO mitgegründet, so eine der bekanntesten Innovationsagenturen, hat aber ein sehr gutes Buch geschrieben, 10 Phases of Innovation, wo er sagt, um ein gutes Team zu bilden, brauche ich so verschiedene Rollen, ne? Ich brauche einen Set-Designer, so wie am Theater, ich brauche einen Experimenter, also jemand, der kleine wissenschaftliche Experimente durchführt. Ich brauche jemanden, der gute Geschichten erzählt, vielleicht auch noch einen Anthropologen. Und nur wenn ich diese ganzen geballten Kompetenzen habe in transdisziplinären Teams, kann ich wirklich über die Zukunft nachdenken. Futurium gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen, man braucht auch einen Dialog der Generationen. Da diskutiert zum Beispiel eine 84-jährige Frau mit einem 14-jährigen Kind über das Gesundheitssystem der Zukunft. Klar, dass die ganz andere Standpunkte haben in der sozusagen Situation, in der sie im Leben stehen. Und dann entstehen interessante Diskussionen über die Zukunft und man erreicht was Neues. Experten und Laien zusammenbringen und mit konkreten Modellen arbeiten, experimentieren, brauche ich euch alles nicht zu erzählen. Ich glaube, das macht ihr eh schon alle. 6. Settings zur kritischen Reflexion schaffen. Wer kennt diese beiden Herrschaften? Vielleicht mal kurzes Handzeichen. Niemand. Friedrich, das ist toll. Dhu und Ravi, zwei Professoren, mittlerweile lernen sie an der New School in New York und die haben ein ziemlich gutes Buch geschrieben, wie ich finde, Speculative Everything. Und dieses Buch zeigt Projekte, in denen Dinge designt werden, die nicht funktional sind, sondern die zur Diskussion anregen sollen. Und sie haben auch dieses Manifest mal gegründet, Design, als AB-Manifest, Design und Critical Design. Und während normale Objekte, wie zum Beispiel ein bequemer Stuhl irgendwie, ja, wie kann man das nennen, Spaß machen sollen, konsumerorientiert sein sollen, so ein kritische Designobjekte wie so ein Stachel sein, die uns auf was aufmerksam machen, was vielleicht gerade nicht richtig läuft. Und so ein Objekt haben wir zum Beispiel auch bei uns im Lab, Smile to Vote. Das ist eine Wahlkabine aus der Zukunft, die, naja, so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ziemlich radikal verdeutlicht, wo wir gerade so hingehen in unserer digital total überwachten Gesellschaft. Gucken wir uns mal ein kleines Video an.
Smile to Vote ist ein künstlerisch-wissenschaftliches Forschungsprojekt, das sich mit den Folgen von maschineller Intelligenz für politische Prozesse und Demokratie und Gesellschaft auseinandersetzt. Wenn man in die Wahlkabine geht, gibt es diesen Moment, wo man den Übergriff des Algorithmus spürt. Also man spürt, es gibt den Moment, wo der Algorithmus einen einsortiert in du bist CDU-Wähler, du bist AfD-Wähler, du bist Grünen-Wähler. Was machen diese Technologien mit uns und wie verändern die uns als Menschen und auch als Gesellschaft? Wenn es keine Privatsphäre mehr gibt, dann gibt es auch keinen Grund mehr, selber eine politische Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir brauchen auch keine Wahlen mehr. Die Maschine weiß sowieso schon alles, dann müssen wir uns auch selber keine Gedanken mehr
machen. Ja, schöne neue Zukunft, ne? Diese Technologien sind da, die werden bereits benutzt zur Sicherheit an Flughäfen. Gefängnisse, Schulen nutzen die und wir sind so ein bisschen wie die Frösche im Kochtopf und manchmal braucht es solche radikalen Zuspitzen, damit wir uns bewusst werden, dass da überhaupt eine Veränderung stattfindet. 7. Gemeinsam Informationen sammeln und teilen. Ich wollte erst Open Data reinschreiben und dachte, das ist vielleicht ein bisschen zu technisch. Es geht aber eigentlich darum, ne? Also es gibt ja so die Idee, es gibt fast schon zu viel Daten. Also überall sind Daten und alle Daten sind offen, das Internet ist voll. Das Interessante ist aber, wenn man dann über relevante Zukunftsfragen diskutiert, fehlen plötzlich die relevanten Daten, die man eigentlich bräuchte. Ein so ein Beispiel ist zum Beispiel Berlin. Für Berlin gibt es kaum ordentliche Luftdaten oder Daten über die Verkehrssicherheit. Und deswegen haben wir ein Projekt gemacht, das heißt Sensor Bikes. Das ist eine kleine Messstation, die hinten am Fahrrad festmontiert werden kann. Open Source, Open Hardware. Und diese Fahrräder fahren jetzt durch die Stadt, um zu gucken, wie ist denn eigentlich so die Straßenbeschaffenheit, um halt die Daten zu sammeln, die man nachher braucht, um zu überlegen, wie gestalten wir denn die Stadt um, wie machen wir sie denn grün und zukunftssicher. Und auch dazu gibt es einen Minifilm.
Die Open SenseNAMP ist eine offene Datenbank für Sensordaten, auf der wir schon sehr viele stationäre Boxen haben. Und jetzt erweitern wir das Ganze quasi um ein großes Projekt der mobilen Boxen.
30 BürgerInnen haben eben entsprechend Sensorbikes zur Verfügung und können damit rumfahren, Daten aufnehmen. Ja, das SenseBike ist eigentlich für jeden, das heißt für alle BürgerInnen, die sich beteiligen möchten an der Erfassung von diesen Daten, also von Umweltdaten und Daten zur Fahrsicherheit mit dem Fahrrad. Diese Daten fließen in das Exponat und werden dort eben in verschiedenen Karten visualisiert. Wir bringen die Daten also alle von den Fahrrädern quasi ins Futurium und es ist ein lebendiges Exponat. Es kommen immer wieder neue Daten dazu durch die eben TeilnehmerInnen, die mit den Fahrrädern herumfahren.
Ja, was ich daran ganz wichtig finde, ist, dass das eine echte Forschungsfrage ist und wir alle können Informationen sammeln und teilen und damit andere befähigen, Zukunft zu gestalten. Vorletzter Punkt, spielerisches Thema verstehen. Auch vielleicht, wie kann ich digitale Technologien nutzen, um Menschen in Dialog zu bringen und zu befähigen, auch komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist so eine Mischung aus Lego und SimCity. Und das haben wir im Futurium gebaut, damit Menschen verstehen, wie eigentlich Mobilität in der Stadt funktioniert und wie man sie nachhaltiger und besser machen kann. Dazu auch wieder ein Film.
You create a city that's interesting for you. And then you can apply different technologies and policies that we expect will be important for mobility in the future to see how that changes your city.
Die einzelnen Lego-Bausteine, die haben auf der Unterseite ein Muster in Schwarz und Weiß. Letztendlich ist es vergleichbar mit der Erkennung von QR-Codes. Die Codes stehen dann zum Beispiel für Straßen oder für Parks, Wohngegenden. Also kann man ziemlich schnell eine neue Stadt bauen, die einen großen Park hat oder auch sehr viele Straßen enthält. Der Hauptgedanke ist das Prinzip der Kollaboration, die Zusammenarbeit verschiedener Entwickler an einem großen Projekt, auch wenn ihre eigentlichen Ziele vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben.
Man holt quasi die Zukunft in die Gegenwart, so durchs Spielen, und das ist schon ein cooler Moment.
Vielleicht zwei Sachen, die noch wichtig sind. Kollaboration, Open-Source-Kultur. Wir bauen damit eine Infrastruktur. Andere Institutionen können quasi das Exponat kostenlos übernehmen und weiterentwickeln. Und durch diese Kollaboration kann man einfach viel besser werden und miteinander arbeiten. Das Zweite, das Interface. Ihr habt gesehen, es ist so ein Tisch, um den stehen Leute herum und basteln zusammen mit Lego. Digitale Spiele sind ja oft ja im Extremfall eine VR-Brille, wo ich quasi isoliert werde als Mensch. Ich kann aber auch die Technologie nutzen, um echte Diskussionen und echte menschliche Zusammenkünfte zu setten. Und das ist natürlich auch ganz toll. Ja, und dann das Letzte, reale Experimente für neue Lösungen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Labore schaffen, in denen wir uns mit echten Problemen beschäftigen. Zum Beispiel das Thema Kreislaufwirtschaft, hier mal das Beispiel Bauindustrie. Die Bauindustrie ist für 70% des Mülls in Europa verantwortlich. Glaubt man gar nicht so, ist irre. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt bei uns, was versucht, Materialien, die in der Stadt schon vorhanden sind, einfach wiederzuverwerten. Das Hybrid Catalog House. Dazu werden die Materialien quasi katalogisiert und dann ihnen neue Funktionen zugeführt. Also zum Beispiel unser Haus besteht aus alten Bierbänken und Bauzäunen. Und so kann man quasi aus lokalen Materialien etwas Neues bauen. Dazu gibt es auch einen Film, den lasse ich mal weg wegen der Zeit. Man kann es auch noch weiter treiben. Das ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir Altmaterialien gescannt haben, zusammen mit Certain Measures. Und dann hat ein Computerprogramm diese Altmaterialien in eine neue Konstruktion, eine neue Architektur überführt. Das sah dann so aus. Und da war halt die Idee, ich scanne all den Müll, den ich in der Stadt habe, um daraus zu bauen und quasi zu experimentieren, wie ich aus den vorhandenen Ressourcen etwas Neues machen kann. So, das waren jetzt mal so neun Ideen, auch Ansätze, die wir im Futurium verfolgen, die ihr vielleicht auch mal so ein bisschen als Inspiration nehmt, um über Zukunft nachzudenken. Vielleicht noch ein Zitat zum Abschluss. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu träumen, um diesen Planeten, der ja sehr schön ist und so einzigartig, so zu hinterlassen, wie wir ihn gerne vorgefunden hätten. Also wie es in meiner Toilette steht. In dem Sinne vielen, vielen Dank und viel Spaß, liebes Panel, mit diesem Impuls. Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf, dass in diesen erlauchten Theaterkreis ein Zukunftsforscher eingeladen wird. Genau, ich arbeite hier im Futurium in Berlin.